Hier ist wieder Diabetesradio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabsite. Bei mir zu Gast heute Herr Professor Scherbaum, der Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Update geben will zu dem, was es in den letzten ein, zwei Jahren oder auch etwas länger hinaus an tatsächlichen Neuerungen im Bereich Diabetes gab. Was gibt es wirklich so Neues, was Sie auch für besonders entscheidend halten würden, wo Sie sagen, das war wirklich ein Fortschritt in der Diabetologie?
Gut, die meisten der Zuhörer sind ja Menschen mit Typ-2-Diabetes und da gab es in der Tat sehr viele Neuerungen. Vor allen Dingen vielleicht die Sichtweise, dass der Diabetes Typ-2 nicht nur als Blutzuckererhöhung daherkommt, sondern die Menschen sind meistens übergewichtig, bewegen sich wenig, die rauchen, trinken Alkohol und vor allen Dingen sie haben auch häufig einen hohen Blutdruck und erhöhte Blutfette. Und diese Konstellation ist einfach nicht günstig für die Gesundheit, versteht jeder. Und da geht es also nicht darum, in der Therapie, auch der Ansatz des Arztes, nicht nur den Blutzucker zu senken, sondern insgesamt die Lebensweise zu verändern und dann aber auch die einzelnen Komponenten, die schlecht sind für unsere Gesundheit, die vor allen Dingen für die Gefäße schlecht sind, für die Diabeteskomplikationen schlecht sind, die zu verbessern. Und das unter ärztlicher Anleitung, aber wichtig, was sich wirklich geändert hat, dass der Patient auch selber gefordert ist. Und es geht darum, den Patienten zu motivieren, selber dazu beizutragen, hier seine Gesundheit zu verbessern.
Ja, aber der Patient zahlt auch Krankenkassenbeiträge und da können Sie ihm nicht einfach Tabletten geben und sagen, jetzt damit geht es Ihnen wieder besser oder können Sie so weiterleben wie bisher?
Ja, das ist eben die große Änderung und wo wir, muss ich sagen, als Diabetologie insgesamt vorangegangen sind, was jetzt viele andere auch erkennen, dass eben die bessere Einstellung des Diabetes nicht einfach damit geht, dass man ein Rezept über den Tisch schiebt und sagt, schlucken Sie mal, sondern dass man dann auch Krankheitseinsicht oder Einsicht in die einzelnen Komponenten gibt, also Schulung und damit Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ganz wesentlich.
Also Scherz beiseite, es geht natürlich nicht, Sie sagen Schulung. Aber Schulung kann den Patienten informieren, was er theoretisch machen müsste. Wie schwer schätzen Sie den nächsten Schritt ein, dass das, was er theoretisch weiß, auch in die Praxis, im Alltag, dass er das umsetzt? Also wir wissen alle, mehr Bewegung, gesündere Ernährung. Wie wollen Sie da den nächsten Schritt machen?
Das ist in der Tat die große Frage. Also auch bei der Erstellung der Leitlinien, wo es ja darum geht, dass die Wissenschaftler sagen, was ist am besten und was sollte man machen und mit welchen Maßnahmen. Das ist eine Sache, kann man niederschreiben und so weiter. Aber die Umsetzung dieses, das ist nochmal was anderes. Und da geht es um ganz konkrete Dinge. Zum Beispiel gibt es auch die entsprechenden Leute in der Region, die das machen können. Gibt es das Netzwerk, wo sich die Patienten danach richten können? Es nützt auch nichts, wenn ich dem Patienten sage, werden Sie mal normalgewichtig. Die Übergewichtigen wissen, dass sie übergewichtig sind. Dann muss man Strategien anbieten, ganz konkrete Strategien und auch entsprechende Anlaufstellen. Und das ist das Neue, wo die Krankenkassen gefordert sind, dass man da also ein integriertes Versorgungssystem aufbaut, wo eben die Diabetologen mit dabei sind, aber nicht nur die Diabetologen. Und es geht bis in nicht medizinische Bereiche rein, Kooperation mit Sportvereinen, natürlich medizinische Kooperation, auch die Krankenkassen ist ja ganz wesentlich. Das, was nicht bezahlt wird, wird einfach nicht gemacht. Das darf man den Ärzten draußen gar nicht vorwerfen. Die haben begrenzte Zeit und dann ist auch wichtig für die Kassen, dass sie Incentives setzen. Das heißt, dass sie da, wo das wichtig ist für die Therapie, Anreizsysteme auch erlauben und das ausprobieren. Durchaus mit Belohnungssystemen für den Patienten auch.
Also da hat sich offensichtlich einiges geändert in den letzten Jahren, dass der Patient selbst auch mehr gefordert ist. Können Sie sonst noch sagen, was gibt es im Bereich der Medikamente oder auch der Hilfsmittel für Diabetiker, wo Sie sagen, das hat wirklich mal einen ganz neuen Ansatz gegeben, erleichtert das Leben mit Diabetes, was würden Sie da besonders hervorheben?
Ja, für Diabetespatienten, das haben wir auch gelernt, ist ja nicht nur den Blutzucker zu senken, um den einzustellen, sondern zu senken, ohne dass es Nebenwirkungen gibt. Die Hauptnebenwirkungen sind eben die Unterzuckerungen, Hypoglykämie und deswegen Medikamente zu haben, die keine Hypoglykämie machen und trotzdem den Blutzucker gut einstellen zu lassen, Das kann man dem Körper, dem menschlichen Körper nachgucken, wie der das macht. Und das ist noch gar nicht so alt, dieses Prinzip dieser Inkretine. Und das hat man jetzt bisher nur erforscht, aber inzwischen ist es als Medikament verfügbar, dass man Medikamente geben kann, als Spritze oder auch als Tabletten, die den Blutzucker senken und die auch verhindern, dass der Blutzucker nach dem Essen zu stark ansteigt durch verschiedene Mechanismen. Und das, was wir bisher nicht so richtig verstanden haben, dass wenn man Zucker in die Vene spritzt, Glucose, dann steigt der Insulinspiegel an, um den Zucker zu senken. Das ist ein Mechanismus, den der Körper einfach so macht. Und man sollte denken, wenn ich jetzt den Zucker trinke, ja, gleich viel, dann ist der Effekt nicht so stark. Aber es ist eben im Gegenteil, der Insulinspiegel steigt noch stärker an und der Zucker wird gesenkt vom Körper. Und das machen diese Hormone, die vom Darm ausgeschüttet werden, diese Inkretine. Und diese Hormone kann man inzwischen spritzen in ein bisschen veränderter Form oder entsprechende Medikamente geben, die verhindern, dass diese Hormone schnell abgebaut werden und damit sie als blutzuckersenkende Medikamente verfügbar machen. Das ist was ganz Neues und auch ganz prima auch akzeptiert von unseren Patienten.
Und da hat man jetzt langsam, denke ich, auch Erfahrungen schon in der Praxis. Aber jetzt eine Frage, warum werden dann andere Medikamente mit den Wirkstoffen wie Sulfonylharnstoffe, die ja durchaus Unterzuckerungen hervorrufen können, überhaupt noch verordnet? Gerade auch angesichts der Tatsache, dass ja nun ab Oktober Typ-2-Diabetiker, die nur Tabletten nehmen, kein Insulin bekommen, auch keine Teststreifen mehr zu Kosten der gesetzlichen Krankenkassen gekommen können. Gibt es Gründe, warum die anderen Medikamente überhaupt noch verordnet werden?
Wir brauchen natürlich eine ganze Palette von Medikamenten, bevor man Insulin spritzt, weil Insulin immer noch das Medikament ist, das am meisten Unterzuckerung macht. Das, also mehr als so viele Harnstoffe, was Sie gerade erwähnt haben. Natürlich, wenn die Patienten das tolerieren, wird man zunächst Metformin geben, aber durchaus auch die so vielen Harnstoffe. Wir haben bisher gedacht, dass man die Patienten mit Typ-2-Diabetes alle so auf einen normalen HbA1c, auf diesen Langzeitwert bringen muss, wie bei Normalpersonen. Aber es zeigt sich, dass es gar nicht so günstig ist und dass man die durchaus, also mit so einem Langzeitwert von 7,5, dass es gute Ergebnisse liefert.
Und was heißt nicht so günstig ist für ihre, für die Entwicklung von Spätkomplikationen oder für die Lebenserwartung insgesamt oder für die Lebensqualität?
Also wir wissen beim Typ-1-Diabetes bei den Menschen, die nichts anderes haben als Insulin fehlt und wenn man das ersetzt, dann geht es wirklich darum, Komplikationen des Diabetes, die an den Augen, an den Nieren, an den Nerven sich abspielen, um die zu verhindern. Beim Typ-2-Diabetes, die ja viele andere Sachen auch haben und die zum Teil auch älter sind, ältere Menschen, hat sich gezeigt, dass wenn man den Blutzucker normnahe einstellen will, auf ganz normal, dass einfach, wenn man das vergleicht, über 5-8 Jahre, dass die Sterblichkeit höher ist von den Patienten, wo man die auf normal bringen will, sodass, und die Gründe weiß man nicht so ganz genau, nicht nur Hypoglykämien, aber offenbar ist es besser, die auf eine etwas Sicherheitsdosis einzustellen. Und wenn man das so macht, auf so eine Sicherheitsdosis einzustellen, dann sind auch die Sulfonylharnstoffe nicht gefährlich. Und man muss auch sagen, natürlich alle schimpfen darüber, dass es nicht verordnet wird, das Neue. Aber zunächst das, wo man am meisten Erfahrung hat mit den Sulfonylharnstoffen, haben wir schon über 30 Jahre Erfahrung. Und das andere sind die Kosten. Das ist durchaus weltweit sind Nummer eins mit Metformin und Sulfonylharnstoffe. Und dann kommt lange, lange nichts. Und in manchen Ländern gibt es überhaupt nichts anders, weil nicht so viel Geld da ist.
Wir haben jetzt die Neuerungen, die ja nicht mehr ganz so neu sind. Wir haben schon seit einigen Jahren über die Inkretine und Inkretin-Mimetika gesprochen für die Typ-2-Diabetiker. Gibt es denn für die Typ-1-Diabetiker, das ist ja eine sehr viel geringere Zahl, auch etwas, wo Sie sagen würden, da ist therapiemäßig und das, was die Qualität dieser Patienten betrifft, hat sich was getan in den letzten 2-3 Jahren oder gerade jetzt auch auf diesem Kongress? Fällt Ihnen da was ein?
Also die Typ-1-Diabetiker sind natürlich die Speerspitze für alles, weil die sozusagen den Insulinmangel haben und dann geht es darum, das Insulin so zu ersetzen wie normal. Und das sind also die Neuerungen auf dem Gebiet der Pumpensysteme, der Closed-Loop-Systeme.
Was heißt Closed-Loop?
Die beinhalten, dass wir ein Messsystem haben, also wie Blutzuckermessgerät, was die Bauchspeicheldrüse auch macht, die Insulin, und gleichzeitig ein Gerät, was Insulin produziert und in die Blutbahn abgibt. Das macht unsere Pumpe. Ja. Und beides zusammen zu haben und in einem System, dass das Messgerät dauernd weiß, aha, wenn es so und so hoch ist, dann gebe ich einen Befehl an die Pumpe, Insulin zu sezernieren oder abzuschalten. Und das kann man durch entsprechende Algorithmen programmieren. Und
also das heißt, das kann man heute schon so machen, dass es automatisch laufen könnte?
Genau, dass automatisch laufen könnte. Man muss es aber immer noch auf Plausibilität prüfen und kontrollieren dazwischen. Zum Beispiel, wenn ich was esse, dass ich dem System auch sage, jetzt gleich geht's los und dann kommt das Hufeschauen sozusagen.
Ich glaube, wenn es um Technik geht, sollte man immer noch mal ein kontrollierendes Auge drauf haben. Wir wissen, dass sie auch mal nicht unvorhergesehen
genau,
funktionieren.
Ja. Also man braucht immer die Plausibilitätskontrolle in der Medizin, das ist klar. Aber das ist ganz konkret, da gibt es enorme Fortschritte. Die Systeme werden kleiner, die werden intelligenter, die laufen zum Teil von alleine, die fragen dann sozusagen ab, ob das plausibel ist, dass der Patient sozusagen auch mit dabei ist. Aber das ist ganz konkret, dass es in den nächsten Jahren da enorme Fortschritte geben wird in diesen Insulinpumpensystemen, die auch gleichzeitig messen und ihm zumindest Vorschläge machen, wie viel jetzt die Abrufrate und die Basalrate sein soll. Also während die anderen, das intelligenteste Closed-Loop-System ist natürlich die Verpflanzung der Bauchspeicheldrüse. Ja, das wird tatsächlich sehr erfolgreich, wie wir wissen, aber eben nur für Menschen, die sowieso Transplantationen bekommen, wegen Nierenversagen. Ja, und deswegen eine Abstoßungstherapie, um die zu verhindern. Das andere, die Inselzelltransplantation, ist leider nicht so ein großer Erfolg, weil das eben auch Abstoßungstherapie braucht, um das zu verhindern. Und die Erfolgsrate auch, dass das angeht, das Organ ist eben nicht so hoch. Und das, wo die Patienten am meisten Hoffnung haben, weil das ein großes Schlagwort ist, Stammzelltherapie, da forschen weltweit viele, viele Institute daran, ist auch auf einem guten Weg, aber bis es wirklich in die klinische Realität, klinische Praxis reingeht, also muss man mindestens 10 Jahre warten. Also das ist nicht ganz unmittelbar bevorstehend.
Ja. Also können wir hoffen, dass es auch auf dem nächsten Kongress schon wieder einen Schritt weiter geht in Verbesserung für die Therapie der Menschen mit Diabetes, mit Typ 1 und Typ 2 ja. Diabetes. Und vielleicht sehen wir uns dann wieder und wir kriegen ein neues Update von Ihnen.
Genau.
Herr Professor Scherbaum, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Ja.